Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Jens Riva.
Willkommen zum Start ins Wochenende.
Einen schönen guten Abend.
Schneesturm Elli hat es nicht so wild getrieben wie befürchtet, aber in manchen Regionen immer noch wild genug. Die Mischung aus Schnee, Eis und heftigen Windböen machte vielen zu schaffen. Da haben einige sicher gleich die Bilder von stillgelegten Zügen und querstehenden Autos auf zugeschneiten Straßen im Sinn. Zum Winterstraßen-, Flug- und Schienenbericht gleich mehr. Doch wo man nicht von A nach B kommt, da herrscht auch an anderen Orten Stillstand. So gerieten zum Beispiel pflegebedürftige Menschen in Not. Und mancher war dem heftigen Winterwetter schutzlos ausgesetzt. Daniel Frevel.
Die Ruhe vor dem Schneesturm. Hamburg schläft 1 Uhr nachts. Aber einer ist noch wach im Stadtteil Eimsbüttel, David. Er will heute lieber kein Auge zumachen.
Na, schläft man zu tief ein und Tiefschlaf kann gefährlich werden, soweit wie ich weiß. Ja, und dann hoffentlich, dass ich von der Nachbarin hier noch eine Wärmflasche irgendwie kriege. Mal sehen.
Das macht die Nachbarin wohl regelmäßig. Seit einem Jahr lebt David auf der Straße. Er ist im Heim aufgewachsen, will seitdem nicht mehr auf Betreuung angewiesen sein. Deshalb will er auch in keine Notunterkunft.
Durch den Stolz bleibe ich dann doch hier sitzen und friere mir dann doch die Füße und die Hände ab. Und
wenn der Schneesturm anrollt, hofft er, bei einem Freund unterzukommen. Und so lange versucht er einfach, wach zu bleiben. Einige Stunden später im Stadtteil Barmbek, 7 Uhr morgens. Altenpfleger Rainer Weiß kennt keinen Schnee frei. Er muss auch heute zu seinen Patienten. Doch der Arbeitsweg wird bei den Minusgraden zur Schlitterpartie.
Man hat den Eindruck, dass die Straßen überhaupt nicht mehr geräumt werden. Die sind überwiegend vereist, sie sind schneebedeckt. Das ist teilweise problematisch, sicher hier durch den Verkehr zu kommen. Das ist also wirklich kein Zuckerschlecken hier heute.
Bei Eis und Schnee können viele der Senioren, die Weiß betreut, das Haus nicht mehr verlassen. Wer dann nicht einkaufen kann oder keine Angehörigen hat, dem bringt der Pfleger ausnahmsweise auch die Lebensmittel. Los geht's bei Günther Sandgard, genannt Günni.
Ja, Mensch. Ja. Guck mal an. Ja, schön, der Scheiß war da draußen, ne?
Das kannst du aber laut sagen.
Günni, mit der Fahrerei und mit der Versorgung ist jetzt im Moment so ein bisschen schwierig bei diesen Witterungsfällen.
Ja, ist mir klar, logisch. Ja. Ja?
Hast du denn noch genug Vorräte im Haus?
Günni hat vorgesorgt.
Ich habe eben gerade nachgeschaut, da ist noch genügend da. Also 6, 9, 12, also ich komme eine ganze Weile damit aus.
Vorräte sind wichtig. Günni weiß das schon seit Kindheitstagen.
Der ganze Krieg durch, da war es wieder darauf angewiesen, da zu greifen und da zu greifen.
Bei Günni ist Rainer Weiß also schnell fertig und kann gleich weiter zum nächsten Patienten.
Ich wünsche euch was.
Gegen Mittag nimmt der Sturm an Fahrt auf. Das spüren sie auch in Hagenbecks Tierpark. Pflegerin Isabel Heinemann und Azubi Martin Kruse müssen dafür sorgen, dass es bei der Kälte allen Tieren gut geht. Auch solchen, die mit diesen Temperaturen nicht so gut zurechtkommen.
Für die Tiere, die es wärmer brauchen, haben wir natürlich immer Zugang zum Stall. Der ist beheizt, da ist ordentlich Stroh eingestreut. Also die machen es sich dann auch richtig gemütlich.
Und während drinnen die Kängurus im australischen Klima entspannen, weht draußen weiter ein kalter Wind durch die Hansestadt.
Während die einen der Schneesturm ordentlich nervte, fragten sich andere, und das soll jetzt das Unwetter sein? Auch wenn das ganz große, befürchtete Chaos ausblieb, gab es davon auf Straßen und Schienen immer noch genug. In Hessen waren mehrere Autobahnen zeitweise blockiert, weil Lkw querstanden. Es kam zu zahlreichen, auch schweren Unfällen auf vereisten Straßen. Die Bahn hat den Fernverkehr in Norddeutschland weitgehend eingestellt, wird ihn erst morgen nach und nach wieder aufnehmen. Und in Hamburg standen zwar Züge bereit, aber nicht für eine Reise, wie Karin Münster und Andreas Hilmer berichten.
Guck mal, für dich noch eine Butterbrezel, mein Schatz.
Nervennahrung für die Gestrandeten. Die Koglers kommen aus dem Kreuzfahrturlaub und wollten eigentlich mit der Bahn zurück nach Hause, in den Odenwald. Stattdessen steckt die 7-köpfige Familie jetzt in Hamburg fest.
Wir sind schon ein paar Stunden unterwegs. Wir sind um 7 vom Schiff oder 7:30 vom Schiff und dann mit dem Taxi hierher.
Wir müssen runter nach Heidelberg, ne? Und unser Zug, es fährt keiner. Mal sehen, wie es weitergeht.
Natürlich will man lieber heim, aber was soll man machen?
Immerhin, sie haben es warm und trocken. Denn für fröstelnde Reisende gibt es am Hamburger Hauptbahnhof heute einen Aufenthaltszug. Sturmtief Elli zieht bereits am frühen Morgen über Norddeutschland. Und die Bahn, die Notbremse, stellt den Fernverkehr ein im gesamten Norden. Auch an Flughäfen brauchen Reisende Geduld. In Hannover gibt es Verspätungen, einige Flüge fallen aus. Am Abend wird der Busverkehr für die gesamte Region eingestellt. Das Schneetreiben bleibt auch anderswo nicht folgenlos. Auf der B213 bei Kloppenburg kommen Dutzende Fahrzeuge auf Blitzeis nicht weiter. Darunter auch ein Gefangenentransport. Die Strecke ist stundenlang blockiert. Geduld, das Gebot der Stunde. In Ostfriesland sind vorübergehend mehrere kleine Orte abgeschnitten. Schneeverwehungen blockieren eine Zufahrtsstraße. In weiten Teilen Deutschlands sind den ganzen Tag Räumfahrzeuge im Einsatz. Trotzdem kommt es zu schweren Unfällen. In Bayern, im Landkreis Dingolfing-Landau, sterben 2 Menschen bei einem Frontalzusammenstoß. Der Deutsche Wetterdienst warnt vereinzelt weiterhin vor Glatteis. Doch immerhin, beim Bahnverkehr ist Besserung in Sicht.
Wir werden den Nah- und Fernverkehr nach Norddeutschland am morgigen Samstag früh nach und nach wieder aufnehmen. Ich bitte aber um Verständnis, dass es auch am morgigen Samstag noch bundesweit zu großen Einschränkungen im Zugverkehr kommen wird.
Die Koglers in Hamburg müssen die Nacht nun in einem Hotel am Bahnhof verbringen. Morgen will die Familie dann weiter, hoffentlich mit dem Zug Richtung Heimat.
Wie sieht es jetzt gerade draußen aus, Carsten, in unserem Wetterkompetenzzentrum? Was können wir in der Nacht erwarten?
Ja, das Schneetief Elli wird immer mehr zu einem Schnee und weniger zu einem Sturmtief, denn der Schnee arbeitet sich langsam in die Mitte und in den Süden voran und so sieht es an einigen Orten aus, vor allem in den Mittelgebirgen. Dort schneit es jetzt schon seit Stunden, das ist ein Webcam-Bild aktuell vom Ettelsberg Willingen im Sauerland. Im Norden Hessens gelegen. Wir sehen die Bäume hier dick mit Schnee bedeckt. Dort liegen jetzt mehr als 40, teilweise 50 Zentimeter Schnee. Und die aktuelle Situation sieht so aus, dass wir immer noch deutschlandweit oder fast überall mit Schneefällen zu tun haben. Immer noch kräftig von der Lüneburger Heide über die Altmark bis in den Süden Brandenburgs und auch in den westlichen Mittelgebirgen. Wir haben ja gerade dieses Bild gesehen. Auch hier wird jetzt auch in tieferen Lagen immer häufiger in der Nacht aus Regen Schnee. Es gab am Abend auch noch für längere Zeit, vor allem rund um Leipzig, wir sehen es in dieser dunkelroten Färbung, gefährlichen Eisregen. Das lässt dort jetzt aktuell zum Glück nach. Dort wird das Ganze auch eher in Schnee übergeben. Aber wir haben eine Wintersituation und das ist auch der Trend dann für die Nacht und für morgen. Denn die Schneeschauer rutschen langsam, wie schon gesagt, in die Südhälfte, wo es morgen tagsüber vor allem schneien wird. Und es wird keinen Regen mehr geben. Das hat natürlich auch etwas anderes zur Folge. Es wird kälter. Mit diesem nach Süden Rutschen des Schnees gehen auch die Temperaturen nach unten. Wir sehen hier die Ausbreitung der frostig kalten Luft. Morgen Abend wird es in ganz Deutschland wieder Dauerfrost geben. Und das heißt vor allem für den Westen, für die Mitte, für den Süden, wo es heute vorübergehend mal Tauwetter gab. Dort wird es dann morgen Abend überall frostig sein. Und das kann zu extrem glatten Straßen führen.
Vielen Dank, Carsten. Wir sehen uns später mit dem Blick aufs Wochenende dann noch einmal wieder.
Genau.
In den Iran, wo die Proteste gegen dauernd schlechter werdende Lebensbedingungen und das diktatorische Regime seit gestern Abend offenbar eskalieren. Unsere Reporterkollegen berichten über zahlreiche Tote, nachdem Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen. Bilder von den Unruhen dringen kaum nach außen. Dieses ist eines der ganz wenigen. Die iranischen Behörden haben Internet- und Telefonverbindungen gekappt. In staatlichen Medien heißt es, dass hinter den Ausschreitungen terroristische Agenten der USA und Israels stecken. Eine Behauptung, der möglicherweise immer weniger Iranerinnen und Iraner Glauben schenken. Gabriele Dunkel.
Tod dem Diktator und Iran-Rufe. Es sind Tausende, die gestern Abend und Nacht auf die Straße gehen und ihre Wut rausschreien. Die Wut, die sich anfangs an der verheerenden wirtschaftlichen Situation entzündet hatte, ist am 12. Tag der Proteste noch politischer. Lautstark richtet sie sich gegen das Regime, gegen den religiösen Führer Khamenei. Landesweit gibt es Proteste, brennen Autos, Barrikaden und Gebäude. Das staatliche Fernsehen zeigt am Tag die Ausmaße der Zerstörung und macht die Demonstrierenden dafür verantwortlich. Unruhestifter werden sie genannt. Auch das geistliche Oberhaupt Khamenei bezeichnet in einer Ansprache die Protestierenden als Vandalen, die öffentliche Gebäude zerstörten, um den USA zu gefallen. Dass Proteste aus dem Ausland vor allem von den USA und Israel gesteuert würden, eine gängige Erzählung der iranischen Führung. Auch heute wieder warnt Khamenei Washington davor, sich einzumischen. Gestern wiederholte US-Präsident Trump in einem Podcast, dass die USA eingreifen würden, sollte der Iran weiterhin Demonstranten erschießen. Wenn sie es tun, werden wir sie hart treffen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden bisher mindestens 45 Menschen getötet, mehr als 2200 festgenommen. Laut Augenzeugen sollen Einsatzkräfte gestern Nacht erneut mit Gewalt gegen Demonstrierende vorgegangen sein. Auch vom Einsatz scharfer Munition ist die Rede. Er hatte zu den gestrigen Protesten aufgerufen, Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Aus dem Exil in den USA dankt er heute den Iranern und fordert sie auf, weiterzumachen. Der Sieg wird eurer sein. Unumstritten ist sein Anspruch auf eine Führungsrolle bei vielen Regimekritikern aber nicht. Diese Videos von gestern aus den sozialen Medien sind die letzten, die aus dem Iran rausgehen. Seit nun mehr als 24 Stunden sind Internet- und Telefonverbindungen abgeschaltet. Eine restriktive Maßnahme der iranischen Führung, bekannt aus früheren Protesten. Sie haben das Internet im Grunde vollständig abgeschaltet. Wir beobachten nur noch 1-3% der normalen Grundkapazität. Und bei der wird davon ausgegangen, dass diese das Regime selbst nutzt. Zum Beispiel, um solche Bilder zu verbreiten. Demonstrationen für das Regime. Zu deinen Diensten, Khamenei, wird unter anderem skandiert. Auch heute soll es wieder Proteste geben. Ob und wann die Welt davon erfährt, unklar.
Unsere Korrespondentin Katharina Willinger hat kein gültiges Visum für den Iran, kann also im Moment nicht einreisen, berichtet für uns aus Istanbul. Katharina, eine Hochphase der Proteste ist gerade aus der Ferne zu beobachten. Welche Informationen bekommst du überhaupt gerade?
Tatsächlich sehr, sehr wenige. Wir erreichen im Grunde seit 27 Stunden, wir haben nochmal nachgerechnet, unsere Kontakte im Land so gut wie gar nicht mehr, unser Team im Land auch gar nicht mehr. Und das, was wir jetzt tatsächlich in den letzten Stunden sehen, das stammt aus sozialen Medien. Ob diese Videos, sie zeigen wieder Menschenmassen in verschiedenen Städten, ob die tatsächlich von heute Abend stammen oder schon von gestern Abend und jetzt erst quasi hochgeladen wurden über Administratoren im Ausland, das lässt sich super schwer für uns beurteilen. Was wir gestern Abend noch gehört haben von verschiedenen Augenzeugen vor dem großen Blackout ist, dass diese Protestbewegung mittlerweile einfach sehr, sehr groß ist, Menschenmassen, und dass die Wut in den Menschen sehr, sehr groß zu sein scheint. Es sind Familien zum Protestieren gekommen, wurde uns berichtet. Es wurden eben sehr heftige Slogans gerufen und das muss man schon auch immer vor Augen haben. Solche Slogans, die sind tatsächlich sehr risikobehaftet. Tod dem Diktator, darauf steht im Iran tatsächlich die Todesstrafe.
Die Führung des Landes hat wieder einmal das Internet abschalten lassen. Das meinst du ja auch mit Blackout. Was bedeutet das erfahrungsgemäß?
Also wenn wir ein paar Jahre zurückblicken, in den November 2019, der wurde im Nachgang Bloody November, blutiger November getauft, dann gab es damals Wirtschaftsproteste ausgelöst von einer Benzinpreiserhöhung und auch die wurden sehr schnell politisch. Und da gab es einen sogenannten Internet-Blackout, Telefon-Blackout, der hat sich 3-4 Tage hingezogen. Und danach kam raus, das war sehr präzise dann im Nachgang von Menschenrechtsorganisationen aufgearbeitet, dass in dieser Zeit mindestens 500 Demonstrierende von Sicherheitseinsatzkräften getötet worden sein sollen. Also bei vielen Iranerinnen und Iranern im Ausland gerade auch ruft das sehr, sehr schlechte Erinnerungen wach. Und das hat natürlich auch das Ziel, dass die Menschen sich im Land nicht organisieren, dass diese Bilder nicht die Runde machen und aber auch natürlich ganz klar, dass diese Bilder nicht ans Ausland dringen.
Du betonst es ja, die Menschen nehmen ein großes persönliches Risiko auf sich, wenn sie auf die Straße gehen. Wie geschwächt ist das Regime und was könnte aus diesen Protesten folgen?
Ich würde sagen, das Regime ist geschwächter als vor 6-7 Jahren bei diesen letzten großen Protesten. Und 2022 hatten wir ja auch welche erlebt. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Es steht unter Druck und gerade weil es so unter Druck steht, führt es ich würde fast formulieren, eine Art Überlebenskampf. Und deswegen ist natürlich von hier, gerade aus Istanbul, aus Deutschland, aus der Welt zu beobachten, was da im Iran vor sich geht. Und das können wir momentan nur sehr schwer.
Katharina Willinger, vielen Dank nach Istanbul. Die meiste Aufmerksamkeit dürfte das Mercosur-Abkommen bislang mit solchen Straßenprotesten von Bauern bekommen haben, die bereits seit Jahren gegen den Vertrag kämpfen. Sie fürchten ruinöse Konkurrenz durch billige Importe aus Südamerikas Landwirtschaft. Heute stimmte der Rat der 27 EU-Länder dem Abkommen mehrheitlich zu. Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen. So kann nun die größte Freihandelszone der Welt entstehen zwischen allen EU-Staaten sowie Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Weitgehend ohne Zölle. Und genau das ist einer der Gründe, warum es in anderen Branchen keine Kritik gibt. Christian Feld.
Es sind angespannte Zeiten und die Autoindustrie ist nur ein Beispiel. Unmittelbar damit verbunden auch die Zulieferbetriebe. Zollkonflikt mit den USA, Konkurrenz aus China. Jede Chance, Fahrzeuge auf anderen Märkten zu verkaufen, ist willkommen. Und so heißt es bei deutschen Wirtschaftsverbänden nach der Mercosur-Einigung: Daumen hoch.
Für unsere Unternehmen ist das ein ganz wichtiges Konjunktursignal und auch ein Konjunkturimpuls in einer schwierigen Landschaft, wo die Welt von Zollkonflikten und Lieferkettenproblemen geprägt ist.
Das Abkommen wurde mit 4 Mercosur-Staaten verhandelt. Zusammen ca. 270 Millionen Einwohner. Eine Wirtschaftskraft von 3 Billionen US-Dollar. Die EU verkauft vor allem Fahrzeuge, Maschinen und Chemieprodukte in die Mercosur-Mitgliedstaaten. Aus Südamerika in die EU kommen insbesondere Nahrungsmittel wie Rindfleisch, Mais und Soja. Dieser wegweisende Deal wird Wachstum schaffen, Möglichkeiten und größeren Wohlstand für europäische Bürger und Unternehmen. Protest gegen das Abkommen auch heute von Landwirten, nicht nur wie hier in Polen. Sie sehen billige Produkte aus Südamerika als Bedrohung für ihre Existenz. Außerdem eine Warnung: aus den Mercosur-Staaten kämen Lebensmittel in schlechterer Qualität, sagen sie. Wenn dieses Abkommen so unterschrieben wird, bedeutet das, um es ganz offen zu sagen, dass die Landwirtschaft in Polen geschlachtet wird. Im wahrsten Sinne des Wortes und in kurzer Zeit. In dieser Woche hatte die EU-Kommission den Mitgliedstaaten noch einmal Zugeständnisse gemacht und sie betont, es gebe Schutz vor übermäßigen Importen aus Südamerika. Am Ende ist, entscheidend für die Mehrheit, auch Italien überzeugt. Ministerpräsidentin Meloni spricht von einer Ausgewogenheit, die nachhaltig sei. Das bringe hoffentlich für alle Vorteile. Im Dezember hatte sie das Abkommen noch angehalten. Die EU will mehr Unabhängigkeit erreichen, weltweit neue Partner erschließen. Bundeskanzler Merz nennt die Einigung wörtlich ein wichtiges Signal unserer strategischen Souveränität und Handlungsfähigkeit. Vor gut einem Jahr politische Einigung. Jetzt kann die Kommissionspräsidentin zur Unterschrift nach Südamerika fliegen.
Selbst über die schlimmsten Tragödien geht meist irgendwann die Zeit hinweg. Aber daran ist in der Schweiz noch längst nicht zu denken. In der Silvesternacht starben bei einem Brand in einer Bar im Skiort Grand Montana 40 Menschen. 116 wurden überwiegend schwer verletzt. Die Opfer waren zum großen Teil Jugendliche aus der Schweiz, kamen aber auch aus Frankreich und Italien. Das Jüngste war gerade 14 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Versäumnisse beim Brandschutz und das Land gedenkt der Toten und Verletzten heute mit einem nationalen Trauertag. Stefanie Dott.
An diesem Tag der Trauer will Pfarrer Giliagre ein wenig Trost spenden durch Gemeinschaft. Die offizielle Gedenkfeier findet im knapp eine Autostunde entfernten Martigny statt. Er holt sie per Leinwand in seine Kirche.
Die Leute sind sehr berührt. Ich meine, das ist jeden kennt jeden, wie gesagt. Das ist ein kleines Dorf und die Leute kennen einander allen. So, sie sind alle betroffen in einer Weise oder in anderer Weise.
Die kleine Kirche wird für diesen Moment zu einem Raum des Innehaltens, des gemeinsamen Gedenkens. Durch den Bildschirm verbunden mit den Trauernden der Gedenkfeier und im ganzen Land. Wir erheben uns für eine Schweigeminute. Um 14 Uhr verstummt die Schweiz. Überall läuten die Glocken im Gedenken an die Opfer des Brandes in der Silvesternacht in Crans-Montana. Knapp 1000 Menschen sind zur Trauerfeier gekommen, um mit Musik und Ansprachen der Opfer zu gedenken. Unter den geladenen Gästen der französische Präsident Macron und Italiens Präsident Mattarella, aber auch Angehörige, Freunde der Opfer und Jugendliche, die Zeugen der Tragödie wurden.
Les cris stridents résonnent dans le froid glacial.
Grelle Schreie hallen in der eisigen Kälte. Der Geruch von Verbranntem ist unerträglich. Es ist eine apokalyptische Szene. Was wir gesehen haben, können wir nicht vergessen, aber wir können es in Kraft verwandeln.
Mais nous pouvons le transformer en force.
Kraft finden, weitermachen. In Crans-Montana haben sich hunderte Menschen auch deshalb draußen in der Kälte zusammengefunden, um die Gedenkfeier zu verfolgen. Ich bin gekommen, um den Schmerz zu teilen, gemeinsam zu trauern. Es hat mich etwas beruhigt, auch wenn es sehr lange dauern wird, bis wirklich Ruhe da ist. Die ganzen jungen Menschen, die viel zu früh gegangen sind, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Wir denken vor allem an ihre Familien. Es war eine sehr schöne und bewegende Zeremonie. Für Pfarrer Gilliagre ist die Zeremonie ein wichtiger Teil im Prozess des Trauerns, wie eine Beerdigung.
Am Abend von der Beerdigung sagen die Leute goodbye und die Familie geht zu Hause und sie sind alleine.
Für die Gemeinde bedeutet das, jetzt beginnt die nächste Phase der Verarbeitung der Katastrophe.
Stefanie, dort in Crans-Montana. Stefanie, du warst kurz nach dem Unglück schon dort. Was hat sich seit deinem letzten Besuch verändert?
In den ersten Tagen waren vor allem die Verzweiflung, das Chaos und die Unklarheit dominant. Jetzt inzwischen sind alle Toten und auch alle Verletzten identifiziert und die Trauer ist natürlich immer noch sehr präsent, aber mischt sich jetzt auch mit Fragen und mit Wut einerseits den Barbetreibern gegenüber, bei denen man sich fragt, wie konnte das sein, dass offenbar über Jahre zugelassen wurde, dass mit Sprühfontänen hantiert wurde, sehr nah an einer leicht entflammbaren Decke, aber auch der Gemeinde gegenüber, die inzwischen öffentlich eingeräumt hat, regelwidrig Brandschutzkontrollen über Jahre nicht durchgeführt zu haben. Und das macht natürlich auch etwas mit dem Selbstverständnis der Schweiz, das sich eigentlich versteht als ein Land der Zuverlässigkeit. Und ein Angehöriger, ein Großvater eines schwer verletzten Brandopfers hat mir heute gesagt, das ist zwar eine Tragödie, ein Unfall, aber wir haben den Eindruck, dass niemand etwas dagegen getan hat, dass es dazu kommen konnte.
Stefanie, nun gibt es bei den Ermittlungen Fortschritte. Welche?
Heute Morgen wurden die Barbetreiber, das ist ein Ehepaar, zu einer Vernehmung vorgeladen und im Anschluss daran wurde der Mann festgenommen. Es wird jetzt Untersuchungshaft für ihn beantragt. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Fluchtgefahr aus. Die Frau ist weiterhin auf freiem Fuß und sie hat sich danach auch erstmals Medien gegenüber geäußert und hat unter Tränen und unter Schluchzen gesagt, dass keine Sekunde vergeht, in der sie nicht an die Opfer denkt, dass sie sich niemals hätten vorstellen können, dass sowas in ihrer Bar passiert und dass sie sich wirklich entschuldigen wolle für das, was da passiert ist.
Stefanie dort in Crans-Montana. Vielen Dank für die Einschätzung, für die Beobachtung. Dankeschön. Wir gehen jetzt in die finstersten Abgründe des Internets. In Hamburg hat heute der Prozess gegen einen 21-Jährigen begonnen, der Kinder und Jugendliche missbraucht haben soll. Als Kopf eines internationalen Sadistennetzwerks in Internetforen soll er laut Anklage gezielt nach psychisch labilen Heranwachsenden gesucht haben. Er soll sie gezwungen haben, sich vor laufender Kamera selbst zu verletzen, bis hin zum Suizid. Der Prozess wird mindestens bis Dezember dauern. Solche Taten sind keine Einzelfälle. Und die Schwelle, darüber zu reden, liegt bei den Gedemütigten sehr hoch. Svea Eckert und Katrin Erdmann haben mit einer jungen Frau, die zum Opfer wurde, sprechen können.
Es ist so schlimm, bis heute fällt es ihr schwer, darüber zu sprechen. Mit 16 Jahren schreibt sie auf Instagram mit einem Mann. Zunächst ist er freundlich, sie fühlt sich verstanden. Doch dann verlangt er von ihr, sich selbst zu verletzen. Nicht einmal ihre Eltern wissen davon bis heute. Deshalb zeigen wir ihr Gesicht nicht, haben ihre Stimme verändert.
Hat am Anfang mit leichten Sachen angefangen. Also nur so zum Beispiel mit einer Kerze verbrennen oder mit einem Feuerzeug. Oder blaue Flecken schlagen. Das waren am Anfang noch relativ leichte Sachen. Und dann später hat sich das aber auch gesteigert.
Zu dieser Zeit geht es ihr sehr schlecht. Sie leidet unter einer Essstörung. Mit ihren Eltern versteht sie sich nicht. Das Mädchen zieht sich zurück. Der Mann verlangt immer mehr. Vor allem Fotos und Videos. Unter ihren langen Ärmeln verbergen sich heute tiefe Narben. Sie will den Kontakt beenden, doch da droht er, die Bilder an Freunde und Eltern zu schicken.
Dass er mich damit erpresst, mit gerade diesen Bildern und so, das war für mich mehr verletzend als die Verletzungen an sich, also die körperlichen Verletzungen. Genau, und die Angst war einfach am schlimmsten für mich. Ansonsten an Verletzungen eben, wie ich zum Beispiel gesagt habe, mit der Pulsader.
Also du hast die Pulsadern aufgeschnitten, oder?
Ja.
Kinder und Jugendliche zur Selbstverletzung verleitet zu haben bis hin zum Tod. Das wird auch White Tiger vorgeworfen. Dieses Foto machte er von sich selbst. Der angeklagte junge Mann soll zur Online-Gruppe 764 gehört haben. Ein loser Zusammenschluss, meist junger Täter, die vor allem besonders verletzliche Kinder und Jugendliche im Netz suchen, um sie zu grausamen Taten zu zwingen. Ein Phänomen, das auch die Bundesfamilienministerin alarmiert. Sie hat eine eigene Kommission eingerichtet. Diese soll Vorschläge erarbeiten, um Kinder und Jugendliche im Netz besser zu schützen.
Wir erhoffen uns ganz konkrete Vorschläge für die Beschränkung der Nutzung von Social Media bis zu einer bestimmten Altersgrenze, aber auch zu wirksamer Altersverifikation und eben zur besseren Medienbildung. Das sind alles Aspekte. Wir brauchen eine Gesamtstrategie. Sie werden es nicht mit einer Maßnahme lösen können, aber sie müssen in allen Bereichen müssen wir tätig werden.
Sie hat sich schließlich Freunden anvertraut, die ihr zusprachen. Sie drohte dem Mann mit der Polizei, der Kontakt brach ab. Heute öffentlich zu warnen, es ist ihr ein Anliegen.
Weil ich mir meine eigene Stimme wieder zurückholen wollte und dem Ganzen auch einfach keine Macht mehr geben will darüber, mich zu verstecken oder mich dafür zu schämen, für die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sondern ich will es ja eben lieber zu was Gutem nutzen.
Die Geschichte der jungen Frau offenbart die Gefahr und Grausamkeit digitaler Gewalt. Doch auch, wie Täter agieren können im Verborgenen, ohne dass es auch nur einer mitbekommt.
So, einmal kurz durchatmen und dann sind wir bei den Kurznachrichten. Und die hat Jens.
Russland hat die Ukraine zum zweiten Mal mit seiner neuen Hyperschall-Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik beschossen. Sie schlug nur etwa 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt in der Stadt Lviv ein. Auch Kiew wurde in der vergangenen Nacht massiv angegriffen. Mindestens 4 Menschen wurden getötet. In etwa der Hälfte der Gebäude ist laut Bürgermeister Klitschko die Heizung ausgefallen.
Es ist der Moment, in dem Kiew in den Blackout geschossen wird. Hunderttausende sind ohne Strom, Wasser und Wärme. Russland attackiert die ukrainische Hauptstadt erneut. Ein massiver kombinierter Angriff aus Drohnen und Raketen. Was Russland tut, zeigt, dass sie keinen Frieden wollen. Aber die Menschen hier wollen wirklich Frieden. Die Menschen leiden, die Menschen sterben. Allein in Kiew werden in dieser Nacht mindestens 4 Menschen getötet, viele weitere verletzt. Erstmals seit Monaten setzt Moskau wieder eine Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik ein. Ziel ist offenbar Energieinfrastruktur in der Region Lviv, ganz im Westen. Die Rakete kann nuklear bestückt werden und gilt als kaum abfangbar. Es ging dieses Mal alles sehr schnell. Es gab sehr starke Explosionen. Erst danach wurden wir informiert, dass es sich um eine ballistische Rakete handelte, die mit etwa 13.000 Kilometern pro Stunde anflog. Deutlich schneller als andere Raketentypen. Nach ukrainischen Angaben ohne Sprengkopf, doch die Botschaft scheint eindeutig: eine gezielte Drohung unmittelbar an der NATO-Grenze in Richtung Westen.
Im Brandenburger Landtag ist die AfD mit dem Versuch gescheitert, Neuwahlen zu erreichen. Nur das BSW unterstützte den Antrag, sodass die nötige Zweidrittelmehrheit nicht zustande kam. SPD und CDU waren dagegen. Die beiden Parteien planen Gespräche über eine künftige Koalition. Das bisherige Bündnis aus SPD und BSW war am Dienstag zerbrochen. Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Infrastruktur besser zu schützen. Die Politik müsse aus dem tagelangen Stromausfall in Berlin dringend Konsequenzen ziehen. Der Bundespräsident äußerte sich bei seinem Neujahrsempfang im Schloss Bellevue. Eingeladen waren unter anderem die Spitzen der Politik sowie rund 60 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland.
Wer hat's erfunden? Die Babylonier. Die haben nämlich schon vor etwa 4000 Jahren beim Neujahrsfest den Göttern versprochen, Schulden zu bezahlen oder geborgte Gegenstände zurückzugeben. Und seitdem sind gute Vorsätze fürs neue Jahr ein Ritual. Mehr Sport zu treiben, hört sich nie verkehrt an, aber schon im Leerlauf. Und mit dem Rauchen endlich aufhören, ach, vielleicht doch erst im Sommer. Aber auf jeden Fall sollte endlich das Handy nicht stets in der Hand kleben. Wäre da nicht dieser eine wichtige Chat? Naja, und das mit dem mehr Gemüse, das lassen wir dann besser auch gleich, oder? Heute, am zweiten Freitag im Jahr, ist es statistisch gesehen mit den meisten der Vorsätze vor allem vorbei. Am Quitters Day. Susanna Jalek.
Auch in Erftstadt starten sie mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Auch Schülerin Sophia Pikula. Sie will unter anderem häufiger ins Fitnessstudio gehen.
Ich habe halt letztes Jahr das Gym ein bisschen vernachlässigt und habe vor, dieses Jahr auf jeden Fall wieder richtig durchzustarten.
Azubi Ibrahim Mansaray ist mit seiner Sportroutine schon zufrieden. Er hat sich vorgenommen, Französisch zu lernen.
Die ganze Zeit habe ich das verschoben. Und dieses Jahr will ich das machen. Ich wollte Französisch lernen. Ja, das nehme ich mir so als Ziel.
Noch sind sie beide am Start. Andere dagegen haben schon wieder aufgegeben. Im Brauhaus in Köln treffen wir Ute Schüller und ihre Freunde. Sie glauben schon lange nicht mehr an Vorsätze.
Als ich jünger war, hatte ich immer Vorsätze.
Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel Rauchen aufhören oder abnehmen oder ins Fitnessstudio gehen, mehr schlafen.
Hat das geklappt?
Das mehr Schlafen leider nicht und das andere blieb dann auch auf der Strecke.
10 bis 14 Tage halten Menschen im Schnitt durch mit den guten Neujahrsvorsätzen, sagen Studien. Dann ist Quitters Day, zu Deutsch der Tag, an dem man aufgibt. Und das hat einen Grund, sagt Psychologieprofessorin Michaela Brumbadri, die über Motivation forscht.
Das liegt daran, dass am Anfang natürlich die Begeisterung groß ist. Ja, da werden Endorphine frei und Dopamin, das motiviert uns. Aber die gehen natürlich im Laufe der Zeit, im Laufe der Tage wieder runter.
Damit es langfristig klappt, dürfen die Ziele nicht zu groß sein, sagt die Psychologin.
Besonders erfolgreich sind alle Strategien, die große Ziele in sehr kleine zerlegen, eine kleine Sache sich vornehmen und das jeden Tag am besten zur gleichen Uhrzeit in den Tagesplan einbauen. Ja, also als feste Routine fürs Leben. Und das Gehirn lernt das ganz schnell, feste Routinen, und das verinnerlicht das dann.
Bei Ute Schüller haben sich die Vorsätze im Laufe ihres Lebens auch verändert.
Man möchte zum Beispiel gelassener sein, man möchte nicht mehr über alles meckern und man möchte vielleicht einfach mehr vom Leben haben.
Sophia Pikula setzt dagegen noch ganz klassisch auf Disziplin.
Tu es müde, tu es traurig, tu es unmotiviert, tu es, während du komplett gestresst bist, aber tu es einfach.
Einfach machen, auch das ist eine Strategie.
Gelassener sein klingt gut, ne Carsten? Übrigens, in Gesprächen heute dürften häufiger die Wörter Schnee, Sturm und Glatteis gefallen sein. Worüber reden wir eigentlich morgen, wenn es ums Wetter geht?
Ich nehme mir vor, als Neujahrsvorsatz öfter mal über Sonnenschein zu reden. Zum Beispiel über den Sonnenschein, der am Sonntag kommt. Und morgen werden wir natürlich die Frage klären müssen, wie lange geht es eigentlich noch mit diesem Wintereinbruch? Die Frage ist schnell beantwortet. Das Wochenende wird sehr kalt in Deutschland. Zu Wochenbeginn wird es wärmer. Und spätestens ab Dienstag haben wir ganz große Entspannung, zumindest beim Thema Unwetterfront und Glatteisgefahr. Die besteht dann nämlich nicht mehr. Aber heute Nacht weitere Schneefälle, auch immer noch in der Nordhälfte nördlich der Mittelgebirge. Morgen früh rutschen diese Schneefälle dann auch langsam in die Südhälfte. Und morgen am Nachmittag schneit es dann noch ganz im Süden. Die größten Neuschneemengen erwarten wir in der Nacht und morgen zum einen in der Eifel, im Schwarzwald und auch in den Alpen. Dort übrigens mit zunehmender Lawinengefahr. Ein paar Schauer gibt es morgen Nachmittag noch im Nordosten. Dort aber auch immer wieder etwas Sonnenschein. So viel schon als gute Nachricht. Die Temperaturen heute Nacht 2 Grad im Breisgau, minus 10 Grad an der Neiße. Tagsüber wenig Änderung. Und morgen Abend wird es dann auch im Süden Deutschlands überall frostig sein. Frostig ist ein Stichwort für den Sonntag. Viel Sonnenschein, aber sehr kalt. Am Montag kommen neue Wolken aus Westen mit Glatteisregen und dann langsam ansteigende Temperaturen, die hoffentlich Entspannung bringen.
Ich finde, du hast das alles sehr gelassen vorgetragen. Vielen Dank dafür, Carsten. Danke.
Gerne.
Dienstschluss für uns jetzt. Die Kommissare vom Morden im Norden treten gleich ihren Dienst an.
Und danach gibt es wieder Bundesliga-Fußball in der Sportschau.
Morgen sind wir wieder da. Wir wünschen noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.